Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Growing by the Day Podcasts in unserer wöchentlichen Episode zusammen mit meinem lieben Co-Host Alex, der ein bisschen unter Stress steht. Er ist nicht so bei der Sache, will ich mal vielleicht jetzt hier mal einfach raushauen. Was völlig verständlich ist, als ich mich in meine Klausurenphase setzen musste, war auch nichts anderes in meinem Leben relevant, weil du immer Panik schiebst und da ist Alex gerade auch drin. Kannst ja gleich erzählen, vorab noch einmal ein bisschen Werbung. Wenn ihr noch vorhabt, und das ist, glaube ich, so, boah, ich habe gerade eine Karotte gegessen, Leute, mein Hals ist komplett, ich habe noch immer so ein Stückchen da irgendwo drin hängen. Wenn ihr vorhabt, nächstes Jahr in der Frühjahrssaison zu starten, auf einen Wettkampf zu gehen, dann wäre jetzt der letzte Zeitpunkt, ich sag mal bis Mitte Juli, in dem ihr euch um einen Coach kümmern solltet, damit man zusammen am besten noch ein paar Monate in der Offseason mitnehmen kann, um dann die Ausgangslage so gut wie möglich für die eigentliche Wettkampfdiät zu schaffen. Sprich, wenn ihr Bock habt, wenn ihr sagt, ihr habt da sportliche Ziele, dann meldet euch gerne und dann machen wir da was aus. Ansonsten auch gerne Leute, die ohne Bühnenambitionen, da bin ich nicht wählerisch. Also wenn jemand sagt, er hat generell Bock und er hat auch eine intrinsische Motivation, Gas zu geben und seine Zeit und seinen Effort in das Coaching zu geben, dann bin ich dann natürlich auch am Start und ja, lasst einfach mal quatschen. Über meine Website könnt ihr ein Erstgespräch buchen, wenn ihr Lust habt. Und ja, ansonsten gerne noch vorab eine 5-Sterne-Bewertung dalassen, wenn ihr den Podcast unterstützen wollt auf Spotify und Apple Podcast, natürlich auch drüben bei Alex im Masse Garage Podcast. Gut, in diesem Sinne, Alex, guten Morgen, kann man ja noch sagen.
Ich glaube, es ist noch morgen. Ja, guten Morgen, Julian. Guten Morgen, Freunde, die hier zuhören. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Mir geht es eigentlich auch gut, wie immer. Also, es tut sich nicht viel. Ja, ich habe ein bisschen Stress, aber was heißt Stress? Ne? Du musst halt immer gucken, dass du deine Zeit irgendwie nicht nur in Unigramm investierst, weil sonst drehst du halt durch. Ist halt manchmal, du hast halt manchmal aber keinen Bock, weißt du, was ich meine? Du bist dann da und dann bist du halt 8 Stunden am Rechner und mal schreibst irgendwelche komischen Gebäudeanalyse und dann malst du irgendwelche Grundrisse mit Linien und dann wirst du einfach bekloppt. Und das nervt dich einfach. Und das nimmt einfach viel Zeit weg. Es ist ja nicht so, dass du jetzt körperlich, wie gesagt, auf dem Bau irgendwo arbeiten musst und dann kommst du nach Hause und bist voll fertig und alles tut dir weh.
Kannst du so währenddessen zumindest noch irgendwie einen Podcast hören oder irgendein Video laufen lassen?
Das geht. Ja, mache ich auch immer. Also außer ich muss jetzt irgendwas schreiben, dann ist meistens Musik besser geeignet, leise. Das, dann kann, weil du musst ja halt lesen und wenn du dann die anderen Dinge anhörst, als das, was du gerade liest, dann kommst du halt durcheinander. Weißt du, was ich meine? Weil es ist ja auch, es sind ja auch Worte. Dann kannst du dich nicht so konzentrieren. Deswegen mache ich da meistens Musik an, wenn ich was schreibe. Aber so, wenn ich irgendwas zeichne oder so, dann höre ich auf jeden Fall immer Podcast. Weil es ist auch so übelst, ja, du kommst halt übelst unproduktiv vor, weil du machst halt nur eine Sache, was ja eigentlich ganz normal ist. Aber du willst ja immer mehr. Also irgendwann verfällst du in so einen Selbstoptimierungswahn, was auch nicht gut ist. Aber das versuche ich schon. Weil irgendwann ist ja auch langweilig. Also wenn du echt nur so Linien zeichnest, da musst du ja nicht groß nachdenken. Sondern ja, kannst auch ein bisschen dir was anhören, weil sonst geht die Zeit halt ewig rum. Aber leider gibt es so wenig gute Podcasts, ne, Julian? Ich meine, wir können uns unsere nicht anhören. Das ist ja irgendwann, weißt ja, was du erzählt hast.
Deswegen, zumindest so zweimal kann man sie schon anhören, aber beim dritten Mal wird es einem halt dann auch schon zu dumm, das ist korrekt.
Genau, also ihr könnt mir gerne coole Podcast, ja, wie nennt sich das?
Vorschläge.
Ich bin durch. Ihr könnt mir Vorschläge senden, falls ihr irgendwelche coolen Podcasts habt. Muss jetzt nichts mit Sport zu tun haben. Ist auch eher eigentlich. Also der einzige Sport-Podcast, den ich tatsächlich höre, ist der Gannikus-Podcast. Und auch einfach nur, weil die da immer News bringen. Und dann kriegst du den ganzen Trash der Woche einmal in dein Ohr, so in eine Stunde.
Ich finde es da aber tatsächlich meistens interessanter, einfach bei den Timestamps in die zu dem Zeitpunkt bei YouTube zu skippen, bei dem, wo halt das Thema kommt, was mich interessiert. Beim Podcast kannst du das nie so genau machen, beziehungsweise wahrscheinlich hauen die dort auch die Timestamps rein, aber ganz ehrlich, Mann, bist du schon mal aktiv an deinem Handy, wenn du einen Podcast hörst? Das machst du ja eher so nebenbei und guckst dann nicht rein. Aber ich gucke Gannikus auch tatsächlich, nur halt dann eher im Podcast-Format. Naja, wie auch immer. Ja, kann ich absolut verstehen. Also das ist wahrscheinlich sehr, sehr zeitfressend, Vor allem, es muss ja alles akkurat sein, genau sein und dementsprechend ja, frisst das natürlich dann auch Zeit, wenn man es richtig machen will, weil du es ja auch irgendwo richtig machen musst.
Und, hast keine Wahl, ne? Wenn du es nicht richtig machst, dann geht's kaputt. So, ganz einfach gesagt.
Das Haus bricht in sich zusammen. Wie auch der Oberkörper in sich zusammenbricht, wenn man keine Beine trainiert. Keine Ahnung, wollen wir direkt ins Thema ja. einsteigen?
Das war eine gute Überleitung, ich finde sie perfekt.
In diesem Sinne dachten wir reden heute mal so ein bisschen über unser Beintraining und vielleicht auch, welche Übung sollte man machen? Boah, Leute, sorry, mein Hals ist noch immer so fuck. Ich habe vorhin 2 Karotten gegessen, 2 Diätkarotten. Um ein bisschen gesättigt in diesen Podcast zu gehen. Und Alex meinte noch so, nee, ich mag Karotten nicht so. Und da wird einem auch schlecht voll, wenn man zu viele isst, alles richtig. Aber dass die einen umbringen können und man nicht mehr reden kann, hat er mir nicht gesagt.
Junge. Du weißt noch, ey, kurze Anekdote dazu. Du weißt noch gar nicht, was ich umbringen kann. Ich habe mich mal an Senf verschluckt. Und der ist gefühlt in meine Lunge geraten. Alter, ich hab keine Luft mehr bekommen, ne? Das war heftig. Junge, 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 Julian, das wünsche ich keinem, Alter. Das ist richtig brutal. Weil du willst einatmen, aber es brennt, wenn du einatmest. Ja. Und dann verfällst du langsam in Panik, weil du atmest dann nur noch so.
Ne? Ja,
und toll. Ja, das ist noch schlimmer als Karotte. Also wenn, Leute, verschluckt euch niemals an Senf. Immer schön langsam essen mit Senf und nicht dabei reden.
Kann ich mir vorstellen. Generell halt so bei allen pulverigen Sachen ist das auch ganz wild, ne? Ich habe teilweise so eine Angewohnheit in der Diät, dass ich mir so über meine gefrorenen Beeren oder über so ein Protein-Pudding irgendwie noch ein bisschen Kakaopulver mache. Und wenn ich den irgendwie, wenn der noch nicht ganz vermischt ist, sondern noch so in Bröckchenform da drin ist und in der Mitte schließt sich ja das Pulver dann ein, ne? Das wird ja ummantelt von dem Wasser oder von dem Pudding. Und dann ploppt so ein Körnchen auf und es kommt dann so in deinen ganzen Mund und dann atmest du so ein und denkst, du erstickst jetzt komplett. Ja. Also es ist sehr, sehr unangenehm. Deswegen, Leute, immer schön kauen, immer schön langsam essen und trinken. Dann habt ihr auch mehr von und ja, es sei denn, ihr müsst gerade zwanghaft Kalorien reinforcen, dann könnt ihr auch mal gerne ein bisschen schneller essen, um das Sättigungsgefühl später eintreten zu lassen. Ansonsten, so viel zu dem Thema. Jetzt vielleicht zum Thema, wie kriegen wir die Beine auf das Niveau des Oberkörpers? Eine Frage, die sich wahrscheinlich viele von euch stellen, denn sind wir mal ganz ehrlich, es gibt doch mehr Leute da draußen, deren Beine hinterm Oberkörper hinterher, deren Beine hinterherhinken, als oberkörperdefizitäre Menschen. Ne? Also von daher muss man ganz klar sagen, wahrscheinlich ist da eher bei den meisten mehr Bedarf im Unterkörper vorhanden. Sehe ich ja auch bei Klienten, von mir, wo ich mir schwer tue, wenn ich sage, welche Klasse ist denn jetzt so die richtige für dich? Weil du kannst halt nicht in eine Bodybuilding-Klasse gehen oder kannst da nicht starten, wenn dein Unterkörper halt einfach extrem unterentwickelt ist im Vergleich zum Rest. So, selbst wenn er nur ein bisschen unterentwickelt ist, Beine, gerade Quads, sind halt immens wichtig für ein Gesamtbild. So, und eine Bodybuilding-Klasse lebt halt auch von Muskelmasse. Und die ist natürlich im Unterkörper sehr dominant visuell sichtbar. So. Und wenn da die Quads halt einfach fehlen, die Cuts fehlen und auch das Conditioning fehlt, dann wirkst du wesentlich weniger brachial da unten. Und das ist halt kacke so. Und dementsprechend, Alex, was hast du denn so für deine Quads getan? Beziehungsweise sind Quads überhaupt deine Schwachstelle? Oder würdest du eher sagen, oberkörpertechnisch musst du mehr aufholen? Oder musstest du mehr aufholen?
Ja, also sie waren tatsächlich mal schon ein bisschen, ja, was ist, ein bisschen schwächer. Das Ding ist einfach, ich habe sehr lange Quads, dementsprechend auch wenn die beispielsweise von den Kraftwerten sehr proportional sind oder auch vom eigentlich von der Entwicklung her an sich proportional sind, sehen sie halt immer ein bisschen schwächer aus, weil sie halt eben sehr lang gezogen sind und man muss halt mehr draufpacken. Dementsprechend hat das schon ein bisschen gedauert, bis sie, ja, also sie, meine Quads waren jetzt nie so richtig schlecht, dass ich sage, oh mein Gott, ich muss es aufholen, aber zwischendurch musste ich mich den schon so ein bisschen mehr fokussieren und ich habe auch mal so ein Fable irgendwie für das Beintraining gehabt, ich weiß auch nicht warum, weil du denkst immer so, ja, das ist schon wichtig, ne, so wie du sagst, fürs Gesamtbild und das ist halt immer so anstrengend, aber auch irgendwie geil, weißt du, man braucht halt so ein bisschen selbstzerstörerische Ader, um Beine auch richtig gut aufzubauen. Was habe ich denn gemacht? Also ich habe ja schon viel ausprobiert, ich würde sagen, es funktioniert für Beine tatsächlich alles, solange du es richtig machst. Also du kannst mit viel Volumen und vielen Wiederholungen Beine aufbauen. Gibt ja Leute, die mögen das zum Beispiel mit Beinstrecke, 20, 30 Wiederholungen und Beinpresse und diesen ganzen Kram. Das hat das ist sowas Ähnliches, habe ich auch mal ausprobiert, hat gut funktioniert, aber jetzt auch mit relativ wenig Volumen und ja, eher schwereren Kniebeugesätzen funktioniert auch sehr gut bei mir. Also glaube ich, bin da auch gar nicht so der richtige Ansprechpartner, weil irgendwie alles funktioniert, nur auf seine Art und Weise. Ich würde halt sagen, das Wichtigste ist definitiv eine gute Ausführung bei den Mainlifts, eine Quad-fokussierte Ausführung, wenn du sie denn haben möchtest. Ne? Gibt ja auch Leute, die wollen einfach nur mit viel Gewicht bewegen, aber wir reden jetzt im Bodybuilding-Kontext. Da macht es Sinn, sich darauf zu fokussieren, möglichst viel Knieflexion zu haben. Egal, ob du jetzt die Kniebeuge vielleicht deswegen Ticken weniger tief ausführst, auch wenn das jetzt erstmal paradox sich anhört, aber wenn du halt tiefer gehst, ohne dann wirklich aus den Quads zu arbeiten, klar, du hast dann vielleicht eine größere Range of Motion, weil der Quad ja trotzdem mehr gedehnt wird. Aber es übernimmt dann halt ganz schnell der Arsch, weil du dann diese Klappbeuge machst. Das sieht aus wie so ein, du weißt, was ich meine.
Ohne Spaß, genau diese Diskussion hatte ich erst gestern mit einer Klientin von mir, die relativ neu bei mir ist und die ja auch gemeint hat, bei der Gym 80 Beinpresse, weil die halt vorher aufsetzt, kann ich nicht so tief gehen als Frau. Ne? Frau kurze Beine, setzt die Beinpresse vorher auf. Ist ja ganz normal. Dann habe ich auch gesagt, da hat sie mir ein Video geschickt und ich habe dann auch gesagt, hey, du bist da auf jeden Fall bei 90 Grad und wenn du die Geschichte sehr quad-dominant ausführst, die Füße eher unten platzierst, das Knie vorschiebst, das Ganze mit einem kontrollierten Tempo machst, vielleicht eine 2-3-sekündige Exzentrik, vielleicht noch eine Pause einbaust, bei Gott, du brauchst diese 20% Weichteil, dieses Weichteil-Bouncen nicht da, weil mehr ist das dann auch nicht im Endeffekt. Klar, vielleicht lässt du so 5-10% Range of Motion in den Quads, mehr also Dehnung in den Quads liegen, ja, eventuell, aber das wiegt halt niemals das Potenzial auf, was da generell in dieser Ausführung drin steckt und du wirst auch mit ein bisschen weniger Range of Motion den gleichen Stimulus setzen können, wenn nicht sogar noch einen besseren, weil du viel, viel kontrollierter arbeitest dann, du bounce nicht rein, das ist zum Beispiel auch eine Sache, die viele falsch machen, die viele auch, wo viele sich selbst daran hindern, gute Quads aufzubauen, indem sie einfach viel zu viel Momentum mitnehmen im untersten Punkt und da, wie du richtig sagst, andere Muskelgruppen einschalten, da in die Weichteile reinbouncen und dann eben, gerade wenn man in der Offseason ist, passiert das auch mal schnell, viel zu viel oder viel zu wenig Last dann auf den Quads haben und die Last halt woanders rauf verteilen. Und das ist halt nicht Sinn der Sache, wenn du gute Beine aufbauen möchtest. Dementsprechend Ego zurück, Gewicht runter, Range of Motion sein lassen bis zu einem gewissen Punkt. Wir wollen schon ein bisschen was an Bewegungsumfang drin haben, ja. Aber das ist halt nicht alles. Und dementsprechend absolut richtig. Yes.
Ansonsten würde ich sagen, kann das beispielsweise auch helfen, einfach mal mit, ist im Endeffekt auch das, was du gesagt hast, mit konstanter Spannung zu arbeiten in den Quads. Beispielsweise bei einem Beinstrecker, da vielleicht gar nicht immer in die volle Dehnung zu gehen. Wie gesagt, das klingt jetzt erstmal pauschal sehr entgegen der allgemeinen Meinung. Aber man muss halt bedenken, worüber reden wir hier? Wir reden jetzt über, weiß ich nicht, 5 cm, ne? Nicht über Half-Raps am Beinstrecker, weil du die besser spürst. Aber du solltest halt immer in der aktiven Range bleiben. Genauso auch bei den Kniebeugen, was du gerade gesagt hast, oder bei der Beinpresse. Wenn du da jetzt einfach nur deinen fetten Oberschenkel quetscht oder daraus ganz schnell wieder bounced, bringt dir das im Kontext Muskelaufbau vielleicht nicht viel mehr. Vielleicht. Ne? Es ist ja auch immer schwierig zu sagen, weil das kannst du jetzt nicht messen, das kannst du nicht hundertprozentig nachvollziehen. Du kannst nur versuchen, logisch an die Sache heranzugehen. Und ja.
Und halt alle. Im Endeffekt muss man halt auch immer. Ich wollte nur sagen, im Endeffekt ist es halt auch am wichtigsten, dass du einfach die Prinzipien von Hypertrophie abdeckst und dich nicht nur an solchen mehr oder weniger Bro-Science-Faktoren festhältst, wie oh, höhere Range of Motion ist immer besser, viel Gewicht ist immer besser und was weiß ich, ne, schwer und falsch, keine Ahnung. Also im Endeffekt musst du den Satz, die Übung am Zielmuskel platzieren. Du musst den Muskel, den du trainieren willst, zum limitierenden Faktor machen. Du musst jederzeit die Kontrolle über die Übung haben. Und wenn das Ganze dann auch noch über Wochen, Monate verletzungsfrei und progressiv ausführbar ist, du einen Pump in der Ziehmuskulatur vielleicht auch hast, Muskelkater in der Ziehmuskulatur am nächsten Tag hast, die dann demnach auch höchstwahrscheinlich getroffen hast, das ist so der Indikator, den ich jetzt mal aus Muskelkater ziehe, dann passt alles so. Und dann musst du dich auch nicht verrückt machen und alles überanalysieren, weil dann wirst du definitiv einen guten Reiz gesetzt haben. Und im Endeffekt, wenn du dann auch noch über ein halbes Jahr siehst, dass sich der Umfang oder die Optik deutlich verbessert hat, deutlich erhöht hat, dann, hey, was willst du denn mehr? Und dann ganz ehrlich, diese 10% mehr ROM oder dieses Ego, was du da vielleicht bei manchen Übungen drin hast, nur weil du zwanghaft die 300 Kilo auf der Beinpresse bewegen willst, das bringt dir halt im Endeffekt überhaupt nichts. Und da ist es dann auch mal sinnvoll, vielleicht auch ein Weight Reset einzubauen, mal die Technik zu überdenken, den Approach an die Übung den neu anzugehen und sich da einfach dann auch zurückzunehmen. Und nochmal, mehr Gewicht bedeutet auch immer mehr systematische Ermüdung. Und dementsprechend ist das sowieso kontraproduktiv, auch in diesem Sinne, langfristig gesehen, weil wir systematische Ermüdung gerade im Unterkörpertraining, im Lower-Training so gering wie möglich halten wollen. Und wenn du dann irgendwie, was weiß ich, 200 Kilo auf der Hantel hast, gut, wer bräuchte schon 200 Kilo, aber 130, 40 Kilo auf der Hantel hast, Half-Reps machst, aber du mit einer Tempobeuge vielleicht mit 30, 40 Kilo mehr den gleichen Stimulus setzen könntest, warum solltest du das unter Hypertrophie-Aspekten tun? So, solange diese Tempobeuge auch progressiv ist, solange du damit auch in einem adäquaten Wiederholungsbereich landest, der halt nicht kardiovaskulär dich zum Versagen bringt, sondern muskulär, regional, dann ist das völlig ausreichend und dann musst du nicht irgendwie ein erhöhtes Verletzungsrisiko durch unkontrolliertere Reps in Kauf nehmen und dann ist das Gewicht auch einfach nur Gewicht und nichts, was wirklich einen subjektiven, eine faktische Grundlage hat, warum du jetzt viel bessere Beine aufbauen solltest. Ne? Mhm. Progression, Konstanz, Kontrolle und eine gute Mind-Muscle-Connection ist in dem Sinne einfach das, was du brauchst. Finde ich.
Ja, zwei Punkte, die ich vielleicht kurz aufgreifen würde, die du gerade gesagt hast. Und zwar einmal der Muskelkater und, scheiße, das war das zweite, der Pump. Ja, fangen wir mal mit Muskelkater an. Ich finde, Muskelkater ist besonders bei Leuten, die wissen, was sie tun und eine vernünftige Ausführung haben, ein sehr gutes Indiz dafür. Ja, es geht jetzt nicht um den Muskelkater, weil du deine Übung gewechselt hast und jedes Mal wieder Muskelkater hast. Es geht darum, dass wenn du wirklich eine Übung schon sehr lange im Plan hast und immer noch Muskelkater hast, nachdem du sie ausgeführt hast. Und wirst du wahrscheinlich einfach sehr gut aus dem Zielmuskel arbeiten und da du ja versuchst, dich irgendwie zu steigern, auch eine besser ausgeführte und aus dem Zielmuskel besser ausgeführte Wiederholung ist eine Art von Progression. Mhm. Weil du merkst ja auch mit der Zeit, irgendwann braucht man halt weniger Volumen. Es ist einfach so, weil du einfach besser aus dem Zielmuskel arbeitest, ja, und weniger Hilfsmuskeln nutzt. Und das ist, glaube ich, was viele so ein bisschen dann missverstehen, sagen, ja, aber Muskelkater und Muskelkater ist ja eigentlich kein Indiz, bla bla, es gibt wieder 50 Gründe, warum Muskelkater kein Indiz ist dafür, dass ein ausreichender Reiz gesetzt wurde, klar. Aber ich für mich persönlich kann dir sagen, wenn ich jetzt heute beuge, ja, und ich beuge jede Woche zweimal beispielsweise, immer am gleichen Tag, und ich packe 2,5 Kilo mehr drauf oder 5 Kilo oder vielleicht mache ich auch gar nicht mehr Kilos, sondern mache die Übung einfach gefühlt sauberer und denke mir so, wow, das hat sich einfach besser angefühlt, hat sich produktiver angefühlt und habe am nächsten Tag Muskelkater, dann weiß ich, das war eine gute Trainingseinheit. Ich habe genau das gemacht, was ich machen sollte. So. Und zweitens der Pump. Der Pump genauso. Hier geht es nicht darum, dass du bewusst sagst, ja, ich mache 30 Wiederholungen, weil dann kriege ich dann einen guten Pump. Nein, genau dasselbe wieder, wenn du den Pump aus einer Übung genau dort spürst, wo du den spüren willst, ja, dass der Zielmuskel arbeitet, dann ist es genauso ein gutes Indiz, weil du eben qualitativ da reinarbeitest, wo du reinarbeiten willst. Es dreht sich halt immer wieder im Kreis irgendwie, aber es ist halt das, worauf es ankommt, aus dem Zielmuskel arbeiten und versuchen, sich da zu steigern. Und dann läuft das auch.
Yes.
Und Splits kurz.
Exakt. Also eigentlich können wir jetzt aufhören. Nee, absolut korrekt. Generell lässt sich aber, finde ich, sagen, bei Hip Hinges, gerade bei einem Kreuzheben, ist natürlich die Ziehmuskulatur nochmal super, also viel, viel schwieriger anzusteuern, zu spüren und da auch einen Pump reinzukriegen. Nichtsdestotrotz ein Pumpgefühl, wenn man es richtig macht, hat man dennoch meistens immer. Eine bewusste, bewusst wahrgenommene Mind-Muscle-Connection, aber so gut wie nie. Gerade wenn die Gesamtlast auch sehr, sehr hoch wird, dann ist es halt einfach super, super schwierig, aufgrund der vielen involvierten Muskelgruppen da noch irgendwas zu spüren, im Hamstring zum Beispiel. Und da sage ich auch Klienten immer, hey, wenn du die Übung nicht spürst, sie aber optisch, technisch gut aussieht, du dich da progressiv einfach steigern kannst, das Tempo stimmt. Wie gesagt, alles also objektiv gesehen so ist, wie es sein soll, du aber die Übung nicht spürst, dann überwiegen trotzdem die positiven, die für sich sprechenden Faktoren, den negativen. Und das ist halt da einfach auch mal nüchtern zu betrachten und dabei außen vor zu lassen, wie gut du die Übung währenddessen spürst. Beim Beuger im Sitzen, bei einer Isolationsübung, obviously sollte das ganz anders aussehen. Und gerade bei vielen Quad-dominanten Unterkörperübungen, ne? Jetzt muss noch nicht mal eine Kniebeuge sein, es kann auch irgendwie ein Hackenschmidt sein oder es kann auch eine Beinpresse sein, was weiß ich, es kann auch ein Sissy-Squat sein oder ein Front-Squat, dann wirst du da schon tendenziell ein bisschen mehr spüren, wo das hingeht, wenn du es wirklich 100% konzentriert, kontrolliert und auch zielgerichtet, technisch auch so ausgerichtet, dass es auch wirklich auf die Quads ausschließlich geht oder zum Großteil, dann wirst du es wahrscheinlich auch spüren. Also ich spüre definitiv meine Quads, wenn ich an der Beinpresse meine 10 bis 15 Reps mache, beendet, dann spüre ich die aber währenddessen wie ein Holy Shit. So. Und dann merke ich auch am Ende, dass der Quad halt der Muskel ist, der mir da einfach dann sagt, jetzt geht's nicht mehr weiter. Genau, und bei Isolationsübungen ist natürlich eine Mind-Muscle-Connection immer wichtiger als bei Compounds. Das sollte auch klar sein, weil du arbeitest da zielgerichteter in einen Muskel rein, schaltest alles andere mehr oder weniger aus und dann solltest du es auch wirklich nur dort spüren, wo du spüren möchtest. Jetzt vielleicht noch mal ganz grob, welche Übungen findest du denn jetzt so, sollten all around in einem Unterkörpertraining mal eine Überlegung wert sein, die man machen könnte?
Ich bin ja sehr minimalistisch unterwegs. Persönlich, für mich, wir hatten es ja schon mal, Hackenschmidt ist der Quad-Aufbau-Killer, was auch immer, Nummer 1. Das ist das Beste, was du machen kannst. Meiner Meinung nach, weil du halt die beste Range of Motion, also du kriegst halt sehr viel Knieflexion. So.
Ja.
Fertig. Nicht viel drumherum reden. Ohne dabei viel die Hüfte gebeugt zu haben. Und dazu ergänzt sich dann natürlich entweder eine Kniebeuge oder eine Beinpresse. Ja, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen eher eine Beinpresse, weil du dabei bei gebeugter Hüfte bist, ausgebeugter Hüfte drückst. Da sprichst du nochmal ein bisschen andere Muskeln an, beziehungsweise setzt einen anderen Fokus. Weil die Hackenschmidt ist ja schon so ein bisschen ähnlicher mit der Kniebeuge, sagen wir es mal so. Aber du hast halt trotzdem, bei der Hackenschmidt kannst du halt den Winkel fast komplett rausnehmen. Also nicht komplett, aber schon, du kannst ihn halt sehr gering halten in der Hüfte, deswegen ist sie trotzdem noch mal ein bisschen anders, je nach Anatomie im Vergleich zu der Kniebeuge. Das würde ich auf jeden Fall sagen, diese drei Übungen als eine von denen als Main muss sein. Dann auf jeden Fall ein Beinstrecker und dann eine einbeinige Variante. Ich persönlich habe immer mochte die laufenden Ausfallschritte sehr, sehr gerne. Ich weiß auch nicht warum, ich kann das nicht so, es ist irgendwie, hat einfach immer Spaß gemacht. Aber Bulgarian Split Squats sind da natürlich auch super. Alleine, weil du bei diesen Varianten halt immer nochmal den Adduktor ganz gut triffst, ohne ihn jetzt für mich persönlich separat trainieren zu müssen. Auch wenn du breit beugst, finde ich, musst du nicht den Adduktor noch zusätzlich belasten, in der Regel. Wenn du natürlich jemand bist, der sehr, sehr optimale Hebel hat, um mit viel, viel Knieflexion zu arbeiten, wenig die Beine auseinanderstellen zu müssen, sehr eng beugen kannst, dann wirst du natürlich auch richtig geil trotzdem den Quadrizeps treffen und dann wird natürlich auch der Adduktor nicht so gut ausgeprägt sein. Ne? Aber wenn du halt eher so einen ausgeglichenen Stand hast und dann vielleicht noch eine einbeinige Variante drin hast, würde ich sogar sagen, Adduktoren werden heutzutage wieder zu stark gehypt, weil dann wieder sehr viel auf ich mache nur Isos, ich mache nur Hackenschmidt, ich versuche nur den Quad zu isolieren. Natürlich musst du, wenn du den Quad nur isolierst bei einem Mainlift, versuchst den maximal zu isolieren, musst du auch dann die anderen Muskelgruppen isolieren, weil die eben nicht getroffen werden. Deshalb, das würde ich schon bedenken, dass du da nicht überlastest. Ne? Das ist auch so.
Ja, was ich auch gemerkt habe, tatsächlich, um mal das aufzugreifen, seitdem ich die Split Squats drin habe, seit 3-4 Mesozyklen, glaube ich. Davor hatte ich immer eine unilaterale Beinpresse noch nach 5 Sätzen bilateraler. Mhm. Und der Adduktor, die Isolationsübung, also an der Adduktormaschine am Ende vom Training, ist signifikant nach unten gegangen, was die Kraftwerte angeht, weil einfach durch diese Split Squats so viel Stabilisation immer noch nötig ist und dementsprechend auch irgendwo mehr Adduktorlast, die da drauf kommt. Und das merkst du instant. Also wenn du das kontrolliert richtig ausführst, so klar, dann hast du schon viel, viel Adduktor dabei. Im Bodybuilding-Kontext, wenn du auf die Bühne gehst, klar, dann willst du natürlich richtig fleischige, fette Adduktoren haben, weil die einfach von vorne und von hinten die Quads viel massiver wirken lassen und die Lücke schließen. Da willst du nichts dem Zufall überlassen, gerade wenn du auch eh nicht so krasse Adduktoren hast. Gut, aber so viel zu dem Thema. Jetzt haben wir die Oberschenkelvorderseite abgedeckt, bin ich tatsächlich auch 1:1 so mit dir d'accord, also finde ich genauso richtig schweren Compound mit einer Quad-dominanten Ausführung, dann irgendwie vielleicht noch eine Assistenzübung, wenn du wirklich, also du musst jetzt nicht beugen und eine Beinpresse machen, du kannst es vielleicht, wenn du 2 Unterkörpertrainingstage hast, auch alternierend machen, finde ich immer gar nicht so schlecht. Hast du an einem die Hackenschmidt quasi als Main-Lift und dann am anderen die Beinpresse, so kann man machen und dann eben eine unilaterale Geschichte, einen Ausfallschritt und einen Beinstrecker, das ist so auch das, was ich machen würde. Wenn es an die Rückseite geht, Alex, was findest du da am besten?
Also im Endeffekt brauchen wir nur 2 Übungen. Das ist ein Hip Hinge und eine Kniebeugung. Jetzt kommt was niemand erwartet hätte. Ich finde, eine richtig ausgeführte Hyperextension ist einem RDL überlegen, wenn es darum geht, Hamstrings aufzubauen. Wenn du sie gut ausführst. Weil es ist einfach eine. Du kannst sie natürlich so ausführen, dass du den Pump im unteren Rücken des Todes hast, weil du da die ganze Zeit deine Wirbelsäule hin und her drehst.
Aber ich finde tatsächlich, du kannst da noch ein bisschen mehr die Glutes einfach involvieren, wenn du aus der Hüfte drückst. Weil ich denke, wenn ich die mache, dann eher aus einem Glut-Intent raus und nicht so aus einem Hamstring-Intent. Du kannst sie natürlich, je nachdem, kannst du auch Fokuspunkte setzen. Ich finde es aber aufgrund der fehlenden Gesamtlast, die du dann doch auf den Hamstring bringen kannst, ist einfach ein bisschen weniger als jetzt wenn du dein eigenes Körpergewicht quasi, klar, du kannst mit Bändern arbeiten, du kannst eine Gewichtsscheibe in die Hand nehmen, aber es ist doch noch mal so, also red ruhig zu Ende, aber du hast recht, ne, es ist auch eine unterschätzte Übung, definitiv. Ist halt super widerlich, ich finde widerlicher als ein RDL mit 150, 60 Kilo, definitiv, weil der Satz auch viel länger dauert teilweise so und du höhere Wiederholungsranges vielleicht auch irgendwie mal mit einbaust, klar, du kannst auch im 5 bis 8er arbeiten, aber weiß ich nicht, braucht er immer erst so ein bisschen, bis der Ziehmuskel dann auch angesprochen wird bei der Geschichte. Je nachdem, wie routiniert man da ist. Wie auch immer, red ruhig weiter, aber es ist definitiv eine Option.
Und, ja, natürlich, also im Endeffekt ist das ja alles ein Hip-Hinge. Also du könntest theoretisch einen Stiff-Leg-Deadlift machen, einen RDL, du könntest eine Hyper-Extension machen. Oh, was gibt's da noch? Du kannst theoretisch Good Mornings mit der Langhantel machen, auch wenn das jetzt nicht die beste Kraftkurve ist, aber könntest du theoretisch machen. Für den Gluteus ist ja auch die Kniebeuge dementsprechend eine gute Sache, weil du da auch in der Hüfte gebeugt bist und dann streckst. Ist fast dasselbe wie ein Good Morning mit einer Langhantel.
Wobei du dann natürlich eher nur in der gedehnten Position die Last hast. Ne? Genau, in der Streckung verlierst du da halt komplett die Spannung, da wäre halt vielleicht dann Hip Thrust oder so eine gute Sache, wenn du Glutdefizite hast.
Ja, finde ich aber persönlich, also wenn du ein RDL gut ausführst,
brauchst du es nicht.
Brauchst du kein Hip Thrust. Finde ich, das ist schon so Overkill. Das ist halt so ein Frauending, weil die halt.
Es kommt halt aber hier auch drauf an, wo sind deine Schwachstellen. Und ich hatte zum Beispiel 2018, ich glaube, ich habe schon 10-mal hergesagt, einfach zero Glutes, weil ich davon nie den Arsch trainiert habe. Hast du erzählt? Ich habe auch kein RDL vorher gemacht, ich habe kein Stiff Leg Deadlift gemacht, ich habe gar kein Hip-Hinge drin gehabt.
Ja, aber
schau
mal.
Und dementsprechend, natürlich war dann eben der erste Gedanke in meiner Logik damals von vor 4 Jahren nach diesem Wettkampf, yo, ich hatte keine Glutes, let's make Hip Thrusts, weil Glutes, so, aber ein guter RDL, ein progressiver RDL hätte mir da definitiv auch Glutes beschert. Was ich aber dennoch sagen muss, ich bereue keine Sekunde, in der ich diese Hip Thrust gemacht habe, weil der Übertrag war nochmal so gut auf die RDLs und auf die Kreuzhebevariationen dadurch. Also ich wäre niemals so stark geworden ohne diese Hip Thrust oder diese Glutes, die ich mit den Hip Thrust aufgebaut hätte. Ja,
wie auch. Ja, aber guck mal, das ist ja eine Fehleinschätzung, weil du sagst ja, guck mal, du sagst, erstens, ich hatte kein RDL drin, ich hatte keinen Hip Hinge drin und deshalb hatte ich schlechte, und ich hatte schlechte Glutes und dann habe ich Hip Thrust gemacht. Eigentlich hättest du schlussfolgernd einfach RDLs machen können, zum Beispiel.
Natürlich.
Hättest voll. Glutes bekommen und ein bisschen mehr Beinbeuger.
Ja.
Und der Übertrag, den du aus den Hip Thrusts hattest, so auf den RDL, kommt ja nur daher, dass du einen dickeren Hinter hast. Aber das zeigt ja nur, dass es vielleicht nicht die beste Übung ist für einen Hamstring, weil.
Was die Hip Thrust, ja, voll.
Genau.
Also, wer Hip Thrust wegen einem Hamstring macht, ist eh lost. Das war mir aber damals kein Anliegen, weil ich halt nur den Glut im Auge hatte. Also damals war ich ja. Vor 4 Jahren hatte ich keinen Plan von Anatomie, von irgendwelchen biomechanischen Patterns, die man machen sollte, um bestimmte Muskelgruppen optimal anzusprechen. Das ist klar, jetzt würde ich es nicht mehr so machen. Ich sag nur, damals war es eben so, dass durch den überstarken Glut im Vergleich zum Hamstring, dann bei den Hip Hinges, als ich sie wirklich progressiv eingebaut habe, auch tendenziell immer der Hamstring dann der limitierende Faktor war und so einfach gut nachgezogen ist. So und wie auch immer. Also damals schon war eher der Glut nicht vorhanden als der Hamstring. So, jetzt ist das Verhältnis wieder ein bisschen umgekehrt. Jetzt ist der Hamstring auf jeden Fall schwächer als der Glut. Damals war es umgekehrt. Und deswegen mache ich ja jetzt auch seit gut 1,5 Jahren gar keinen Hip Thrust mehr. Ne? Aber du hast recht.
Aber auch, dass die RDLs beispielsweise, schlussfolgert daraus, auch ja, stark Glutfokus haben, auch für einen Beinbeuger. Also muss man dann halt schauen, wie man sie ausführt. Am besten ja immer mit der, ja, mit gestreckten Beinen und wenig anwinkeln, weil wenn du die Beine viel anwinkelst, also die Knie jetzt, hast du halt wieder mehr Beugung im Hüftgelenk und dadurch auch mehr Glut. Ist ein ganz zweischneidiges Schwert, wenn du jetzt im Bodybuilding-Kontext guckst, aber wenn du aus dem Alex-Kontext guckst, ist eh scheißegal, weil dann ballerst du einfach alles.
Ja,
da versuchst du halt abzudecken. Und ja, Bein-Curl, also Leg-Curl, da würde ich auch sagen, man kann nicht zu viele Leg-Curls machen. Ich würde auch wahrscheinlich einen Leg-Curl mittlerweile, früher habe ich da ein bisschen anders gedacht, mittlerweile immer einem Kreuzheben. Ja, vorziehen ist jetzt schwierig zu sagen, weil Kreuzheben ist halt schon Liebe und das hat auch viele Vorteile außerhalb jetzt von.
Aber nur im Hamstring, genau.
Genau, aber jetzt im Hamstring-Kontext, oh, wenn die Zeit zum Beispiel knapp ist oder so, oder du machst so ein Push-Pull-Beine, wo du dann beim Pull Kreuzheben hast, als Beispiel, dann macht das auch keinen Sinn, den zweimal zu machen, dann lieber Fokus auf Beinbeuger. Auch generell bei wenig Zeit im Kontext. Beinbeuger, auch den Beinbeuger machen.
Aber im Endeffekt muss man dann ja auch ganz klar mit seiner regenerativen Kapazität da haushalten und einfach schauen, wie viel Gesamtvolumen kann ich denn wirklich bei einer Intensität ab, die halt notwendig ist, um den maximalen Hypertrophie-Reiz zu setzen. Das ist eben nah am Muskelversagen. Und wenn du zweimal zwei Sätze die Woche RDLs machst, dann bist du schon gut am Limit, wenn du die richtig machst. Und ja. Wenn du auch noch jemand bist, der vielleicht tendenziell noch einen stressigen Alltag hat, noch viele andere Übungen hat, die systematisch ermüden. Bei dir zum Beispiel machst ganz, ganz viel frei. Da kannst du gar nicht so viel Volumen unbedingt ballern wie jetzt jemand, der alle Maschinen der Welt zur Verfügung hat, 24/7. Da musst du dann natürlich gucken. Und dann ist vielleicht ein Hamstring-Curl vielleicht doch eher die Alternative, die in Fokus gesetzt werden sollte. Ich habe zum Beispiel auch 10 Sätze Hamstring-Curls die Woche, aber nur 2 Sätze Stiff-Leg-Deadlifts. Ne? Und das ist aus einem Grund so. So klar, ich bin jetzt auch auf Diät, da ist eh die regenerative Kapazität nicht so hoch. Klar, da muss man auch einfach gucken, dass man so krass ermüdende Übungen auch mal ein bisschen rauszieht, weil Muskelerhalt findet halt auch statt, wenn du ein bisschen weniger Volumen schiebst. Und das ist in der Diät natürlich das oberste Ziel. Aber wie du richtig sagst, im Verhältnis zur Ermüdung ist halt einfach ein sitzender Leg Curl zum Beispiel, natürlich kannst du auch einen stehenden oder einen liegenden machen, einfach the one. So.
Hm. Ja, spannend. Was ist dein Lieblings-Curl?
Sitzend, definitiv.
Ach, ich hasse sitzend. Warum mögen alle sitzend? Ich sag's euch, ihr seid alle nur geinfluenced, weil im Sitzenden, da hast du mehr Range of Motion und da triffst
du. Naja, du hast halt eine Knieflexion und eine Hüftbeugung so und verkürzt den Muskel von zwei Seiten. Das ist halt. Alex, ich, kein Bock auf Science.
Ich hasse einfach, ich weiß nicht, dieses Gefühl da drin, ich mag das einfach nicht.
Ja, du musst aber ganz ehrlich auch sagen, es gibt gute und schlechte Beinbeuger und du musst natürlich auch deine Anatomie betrachten, wenn du ein langes Bein hast oder ein zu langes Bein dann, und teilweise ist auch in der zwischen zwei Stufen dann perfekt wäre, dann fühlt sich halt einfach sowohl als auch off an, egal wo du es einstellst. Und da habe ich tatsächlich ein bisschen Glück, wo ich meinen Leg Day jetzt immer mache. Da ist der Beinbeuger wirklich perfekt so eingestellt, dass er zum einen perfekt aufs Knie drückt, da keinen Spielraum lässt. Und zum anderen kann ich meine Arme komplett ausgestreckt gegen das Pad drücken und mich da wirklich so krass in den Sitz reinpressen, dass da die Hüfte auch nicht abhebt. Klar, auf einem Gurtniveau wie in das Gym ist das noch nicht. Also von mir aus könnte jeder sitzende Beinbeuger so einen Gurt haben. Dann wären wir alle ein bisschen beefiger in den Hamstrings. Aber im Endeffekt gibt es sich natürlich auch jetzt nicht die Welt. So, du bist da absolut richtig. Mach das, was dir Spaß macht. So, wenn du das einer nicht fühlst, warum dich dazu zwingen? Ne?
Weißt du, das Ding ist ja auch, guck mal, man sagt dann ja auch zum Beispiel, ja, der Liegende ist ja, bei den meisten Liegenden hast du ja sowieso immer noch mal eine Hüftbeugung zum Teil drin, weil das ja nie gerade ist, das Polster. Und wenn du dann, theoretisch, wenn du dann mit dem Hintern ja abhebst, machst du ja genau das, was du dann im Sitzen machst. Weißt du, was ich meine, wenn du mal so überlegst? Weil dann passiert dir genau dasselbe. Die Hüfte beugt sich mehr, wenn
aber
du...
Aber es ist halt viel weniger kontrollierbar
sagen, ihr sollt,
und vereinheitlicher.
Genau.
Also die Vereinheitlichung ist halt nicht gegeben, weil du dann beim einen Curl weniger abhebst als beim anderen, dann mehr aus dem, doch noch irgendwie mehr ein Hohlkreuz gehst, den unteren Rücken noch mit involvierst. Also es ist halt alles nicht so geil, optimal, muss man ehrlich mal sagen.
Ja, klar. Nein, aber ich will auch niemand verleiten dazu, dass er jetzt sagt, ja, da mache ich die schwer und falsch am Liegenden, weil da hebt ja auch die Hüfte ab, das ist geil, weißt du so, dann passiert ja dasselbe wie im Sitzenden. Das natürlich nicht, da ist trotzdem noch was anderes. Aber nur mal so als Gedankenanschluss vielleicht, immer diese kontroversen Themen, du weißt, ich muss immer ein bisschen so um die Ecke denken, weil sonst...
Ja, absolut. Ist auch voll gut. So, man muss ja über alles reden und alle Seiten beleuchten und oft ist halt auch über verkomplizieren, nicht the way. Vielleicht abschließend, dann sind wir auch fertig mit der heutigen Folge bei mir. Dann geht's rüber zu Alex. Ja, im Endeffekt 1 bis 2 Unterkörpertrage sollten es schon sein. Vielleicht eine Zweierfrequenz generell würde ich mal so in den Raum werfen. Egal, ob du gute oder schlechte Beine hast, das ist so das Minimum. Ich persönlich bin Fan mittlerweile von einem richtigen Unterkörpertag und dann so ein bisschen einen Push-Full-Body, Pull-Full-Body-Tag einzuwerfen, wo du ein bisschen Beuger und Strecker noch isoliert mit drin hast. Aber im Endeffekt muss man dann auch ganz klar auf seine Schwachstellen gucken. Gerade wenn du wirklich den Fokus auf den Unterkörper setzen willst, musst du vielleicht ein bisschen Volumen einsparen beim Oberkörper. Dann musst du vielleicht ein paar Compounds einfach ein bisschen weniger stark dosiert einsetzen. Dann musst du mehr auf Isolationsübungen gehen. Und dann kannst du auch 2 dedizierte Unterkörpertage fahren, auf jeden Fall. Mehr ist halt immer super tricky und schwierig. Da musst du wirklich ganz genau gucken, wie du auch mit der Trainingsintensität daran gehst, welche Übung du auswählst, wie viele Pausetage du auch hast. Was man machen kann, vielleicht nicht mit einer 7-Tage-Woche planen, sondern vielleicht auch mit einer 8- oder 9-Tage-Woche, also einer Woche im Mesozyklus, weil du dann die Frequenz ein bisschen erhöhen kannst, aber nicht festgefahren bist auf diese 7 Tage und dann kannst du vielleicht auch 3 Unterkörper-Sessions oder 3-mal einen Stimulus setzen pro Trainingswoche für den jeweiligen Ziehmuskel im Unterkörper, aber das ist eben dann individuell dann unterschiedlich.
Stimme ich dir zu. Also es gibt eigentlich nichts, was man da jetzt gegen sagen kann. Ne? Also vielleicht, wenn du jetzt aus einem Nicht-Bodybuilding-Kontext guckst, kann es Sinn machen, eine höhere Frequenz zu fahren. Ja. Im Bodybuilding, ist halt schwierig. Irgendwann, ich finde, man sollte auch sehr nah irgendwann ans Muskelversagen gehen. Und das beißt sich dann eben mit einer hohen Frequenz, besonders mit Compound-Lifts. Ne?
Voll.
Deswegen, also wenn ihr irgendwie ein bisschen mehr Power-Building Kontext sucht, dann würde ich vielleicht weniger in ISOs denken, mehr in Mainlifts, genau. Und die Mainlifts dann auch wirklich häufiger machen.
Aber und dann kann man auch immer noch mit der relativen Intensität einfach spielen und muss nicht immer zwingend bis ans Versagen gehen.
Genau.
Gut, in diesem Sinne, denke ich mal, eine sehr, sehr strukturierte und intensive Folge heute. Sehr themenbezogen.
Ist ungewohnt. Auch
mal was Neues. Normalerweise gibt es immer Trash-Talk ein bisschen. Heute mal sehr straight. Aber ist auch mal ganz gut, denke ich. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ein bisschen Inspiration für euer Unterkörpertraining mitnehmen. Und ja, lasst dem Podcast, wie gesagt, gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, wenn ihr das Ganze feiert. Apple Podcasts und Spotify. Folgt Alex auf Instagram, alex.sntk. Und jetzt gehen wir rüber zum Muscle-Garage-Podcast, Leute. Viel Spaß. Das war die heutige Folge des Growing by the Day Podcasts. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne bei Spotify eine 5-Sterne-Bewertung da. Oder schreibt mir einfach euer Feedback per Instagram. Bei Instagram könnt ihr auch immer wieder vorbeigucken. Dort rufe ich regelmäßig zu Fragerunden auf bezüglich des Podcasts, wo ihr euch dann auch gerne beteiligen könnt und wir auf eure Fragen, Anliegen oder Themenvorschläge eingehen können. Ansonsten würde es mich sehr, sehr freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder am Start seid und hier zuhört. Und ja, ich freue mich auf ein Wiederhören. Ich hoffe, ihr auch. Euer Julian. Ciao, ciao.